Kapitel 24 Schutzengel. Es war spät in der Nacht, als sie von der Scamba in die Innenstadt bewegten. Allmählich spürten unsere Protagonisten die Anstrengung des Tages, an dem so viel geschehen war. Die einzige echte Pause hatten sie, als sie für wenige Augenblicke in die Unterkunft von Kila saßen, bevor es niederbrannte. Besonders Wollmaus machten die Ereignisse des Tages schwer zu schaffen. Sie war noch immer verwundet von dem Kampf gegen Chica Vollbart. Und auch bei der Schlägerei in der Scamba war sie nicht ohne Kratzer geblieben. Eine kleine Pause war etwas, was sie sich nun erhoffte. Selbst diese lodernde Flamme der Enttäuschung und der Wut gegenüber Gimpel und seinem Herrn, die nur tatenlos daneben standen, als sie verwundet wurde, glomm sachte und müde in ihrer Seele. Die Stimme der grauen Frau war ebenfalls nur noch ein weit entfernter Ruf, der wie Nebel über dem Tag lag. All die Dinge, die sie erfahren hatten, wohin sie gehen mussten, wühlten sich auf und zerrten an ihren Nerven. Die Erschöpfung und der Schlaf jedoch schien so langsam die Oberhand zu gewinnen über ihren Körper. Das Problem war allerdings, dass sie nun wussten, dass sie nirgends in Figile mehr sicher waren. Selbst nicht mehr in Uvaga oder in jeder anderen Stadt. Es gab keinen Ort, an dem sie nicht beobachtet wurden und an dem sie ohne Probleme ein Nachtlager aufschlagen konnten. Und jede Episode, die bis hierhin geplant gewesen war, war geplant gewesen, wie es ihr schien. Ach, komm, nochmal. Nochmal. Es gab keinen Ort, an dem sie nicht beobachtet wurden und an dem sie ohne Probleme ein Nachtlager aufschlagen konnten. Und jede Episode bis hierhin war geplant gewesen, wie es ihr schien. Oder eben auch nicht geplant. Das konnte sie nicht so genau sagen. Ihre Gedanken kreisten und drehten sich. Jedoch kam sie immer wieder in den Anfang zurück, wie ein braver, gut erzogener Hund, der apportierte. Ihre Schritte wurden immer langsamer, als sie ziellos durch die Gassen irrten. Er war ihnen auf der Spur. Er hatte sich im Schatten gehalten und zugesehen, wie sie in die Scamba gingen und auch, wie sie das Hinterzimmer betraten. Er war dicht dran wie ein Bluthund, der auf seine Chance wartete. Unbemerkt hat er sich über das Dach der Bar bis an das einzige Fenster des Hinterzimmers gehangelt und lauscht der Konversation. Was unsere Helden so erschreckte, war nichts, was er nicht schon wusste. Er kannte alle Hintergründe bereits und wusste natürlich, was ihr nächster Schritt sein würde. Dennoch konnte er sich nicht verkneifen, durch das Fenster zu klettern, als Killa und Erik nach ihrer Bluttat die Tür des Hinterzimmers hinter sich zuzogen. Er betrachtete Jan und Lasse, wie sie blutüberströmt vor ihm lagen und ihre letzten Atemzüge röchelten. Sein Blick ruhte auf den beiden Söldnern, die langsam ihre Augen verdrehten und starben. Er klappte seinen Kragen wieder hoch und zog zufrieden durch die Nase Luft ein. Er hielt sich im Schatten und war bereit zuzuschlagen, wenn der Befehl kommen würde. Doch er war sich nicht ganz sicher, wann das sein konnte. Das Blut an seinem Degen war schon so lange nicht mehr erneuert worden, und es würde wohl noch ein wenig dauern, bis der kalte Stahl erneut sich im Kampf beweisen würde. Er schaute in die dunkle Gasse vor sich und wartete darauf, dass sich der eher schwerfällige Schatten von Chica Vollbart an die Verfolgung von Erik und seiner Gruppe machte. Beobachten war die erste Aufgabe, die er heute Nacht bekommen sollte. Und auch ob sie es wussten oder nicht. Aber er war für heute Nacht ihr Schutzengel. Killers Schritte wurden immer behäbiger. Sie führte unsere Helden in die Nähe des Flusses, der sich mit einer Farbe, welche an Kaffee mit Milch erinnerte, und ich meine wenig Milch, durch Figelem walzte und fast schon bedrohlich zischelte und gluckste. Bei hellem Tageslicht betrachtet, konnte man sehen, dass er eher eine zähflüssige Konsistenz hatte. Dinge, die in den Fluss geworfen wurden, gingen nicht direkt unter. Durch die erhöhte Dichte des Wassers trieben diverse Gegenstände eher an der Oberfläche. Hier waren Speisereste zu sehen, dort schaute ein halber Tisch samt Stühlen durch die Wasserdecke. Auch Leichen oder Leichenteile schwammen bzw. walzten sich durch die karamellartige Masse. Wenn man jemanden bei lebendigem Leib mit speziellen Schuhen aus Beton ausgestattet im Fluss versenken wollte, dann akzeptierte das Opfer diese Bestrafung meistens mit einem süffisanten Grinsen. Nicht das Wasser oder der Fluss waren das Problem, sondern eher, wie sehr die Füße schwitzen würden, wenn man sie mehrere Tage in Beton haben würde. So kam es nicht selten vor, dass ein aufrechtstehender Mensch mit Betonstuhen an der Oberfläche des Flusses trieb und die Passanten fragte, ob sie zufällig Hammer und Meißel dabei hätten. Was übrigens gar nicht so selten vorkam, wie man glauben mochte. Sie gingen am Ufer entlang und Killer sah sich ein wenig um. Unter einer Brücke, die sich über den Fluss spannte, blieben sie stehen und atmete tief durch. »Es macht keinen Sinn, weiterzugehen«, sagte sie mit dem Rücken an ihre Gruppe gewandt. »Es ist völlig egal, wo wir bleiben oder wo wir schlafen.« Sie zuckte mit den Schultern und hielt sich eine Hand an ihre noch immer frische Wunde. »Wenn Sie uns finden wollen, dann finden Sie uns.« Wollmaus lehnte sich an die Wand und rutschte mit dem Rücken hinunter. Sie kauerte auf dem Boden und hielt mit beiden Händen ihre Maske fest. Erik kam vorsichtig ein wenig näher und betrachtete sie. Er war sich nicht sicher, ob er ein Weinen hörte oder ein Schnarchen. Dann machte er etwas, was er schon lange nicht mehr getan hatte. Erik fasste einen Entschluss. »Okay, wir werden hier übernachten. Morgen müssen wir fit sein.« Er deutete auf Gimpel. »Du übernimmst die erste Wache.« Sein Knoppe zeigte mit dem erhobenen Mittelfinger und nickte. »Ich übernehme die zweite und«, er sah sich suchend um, »sollte Yolanda die dritte Wache übernehmen? Und bei der dritten sehen wir einfach, was wir dann machen«, sagte er mit einer gewissen Verlegenheit in der Stimme. Killer blieb ohne Regung an der Wand sitzen und schwieg.